ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Jessica Reinstädtler. Grüß Sie.
Hallo Frau Köster, grüße auch. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, wir sind ganz gespannt. Sie bringen nämlich ganz viele Themen mit, haben eine besondere Biografie. Sie arbeiten mit Pferden und mit Menschen. Sie waren als Jugendliche schon Dressurreiterin und Sie sagen, wir Menschen können was von den Pferden lernen. Jetzt bin ich so ein Mensch, ich habe auch als junges Mädchen eher immer Schiss vor Pferden gehabt. Ich dachte, oh, die sind mir eine Nummer zu groß, ich stand auf Schafe. Hätte ich trotzdem eine Chance, was von den Pferden zu lernen?
Ja, natürlich. Also die Bindung oder Beziehung zu den Tieren, ob das jetzt Schafe sind oder ob das Pferde sind, also die Größe ist da zweitrangig. Also ich bin von Kind auf schon auf den Pferden hängen geblieben, aber in der tiergestützten Arbeit geht das theoretisch mit allen Tieren.
Jetzt sagen Sie gerade ein ganz wichtiges Wort, tiergestützte Arbeit. Mhm. Was verbirgt sich denn dahinter?
Tiergestützte Arbeit ist so das Kernkonzept, also da sind wir gleich mittendrin von meiner Arbeit. Kann ich ganz kurz versuchen zu erklären. Also in der tiergestützten Arbeit ist das Tier quasi das Medium, der Vermittler oder der Türöffner. Also ob wir jetzt über die tiergestützte Therapie sprechen, das tiergestützte Coaching, Persönlichkeitsentwicklung. Das Tier stellt eine ganz besondere Verbindung her zwischen dem Coach, Therapeuten, die dann genutzt werden kann, um mit den Menschen besonders zu kommunizieren und zu arbeiten.
Dann stellt sich ja automatisch die Frage, sind das dann Menschen, die zu Ihnen kommen, die mit Menschen nicht mehr reden können und deshalb den Weg über das Medium Tier wählen?
Das ist eine sehr spannende Frage und die trifft es eigentlich schon ganz gut. Also was man, wenn es jetzt nicht zu wissenschaftlich wird, vielleicht kurz erklären muss, dass Menschen und Tiere einen sehr großen Bereich der Kommunikation, also die nonverbale Kommunikation, gemeinsam haben. Und ja, wie Sie sagen, wenn die verbale Kommunikation zwischen den Menschen manchmal nicht funktioniert, oder bei uns Menschen ist das auch so, dass manchmal die verbale Kommunikation was anderes sagt als die nonverbale Kommunikation. Und in dem Feld kann das Tier dann der Schlüssel sein, um vielleicht auch die eigenen nonverbalen Kommunikationsmuster überhaupt zu realisieren und den Fehler in der Kommunikation zu finden.
Können wir da vielleicht direkt mal ganz praktisch einsteigen? Was sind das für Menschen, die gerade bei Ihnen sind in der Therapie?
Also es ist ganz unterschiedlich, breit gefächert. Also angefangen habe ich tatsächlich mit Menschen mit Behinderungen, mit denen ich auch oder für die mein spezielles Therapiekonzept entwickelt habe. Nennt sich tiergestützte Arbeit, freie Arbeit mit der Pferdeherde. Genau, fing an für Menschen mit Behinderung, hat sich dann ganz stark spezialisiert auf Jugendliche mit sogenannten Verhaltensauffälligkeiten. Ja, und hat sich dann immer weiterentwickelt. Bin auch Trainerin für Pferde, funktioniert auch für die sogenannten Problempferde oder dann eben raus aus dem strikt therapeutischen Bereich, im Bereich Coaching, Mitarbeiterführung, diesen ganzen Bereichen. Also überall, wo es um Kommunikation geht.
Wir haben gerade schon von Ihnen erfahren, dass Sie eine Pferdezucht haben und mit Menschen und Tieren in der Kommunikation arbeiten. Können Sie uns gerade mal mitnehmen zu Ihrem Hof im Odenwald? Was sind das für Pferde, die Sie dort haben?
Also es ist ein kleiner Teil von einem Aussiedlerhof und war als Kind immer schon den Pferden verbunden. Zuerst im Dressurreiten und bin dann zum Westernreiten gekommen. Und die Pferde, in die ich mich verliebt habe, letztendlich sind die Criollos aus Südamerika. Kleine, robuste Pferde, mit denen die Gauchos ihre Arbeit gemacht haben. Die züchte ich im kleinen Rahmen mit Fohlen und Deckhengsten. Und was mir ganz wichtig ist, die artgerechte Haltung der Pferde. Also, dass sie in ihrem
Die brauchen viel Auslauf, könnte ich mir vorstellen.
Genau, mit Wiesen und Flächen, dass die wirklich auch in ihrem natürlichen, so weit wie möglich, Herdenverband leben können, ihr Sozialverhalten da ausleben können. Was dann auch wieder ganz wichtige, also sie sind dann quasi meine Pferde, aber eben auch Therapie oder Mitarbeiter im Coaching, Therapiebegleitpferde oder Mitarbeiter im Coaching. Und da ist es einfach ganz wichtig, dass es auch Tiere mit einem sehr natürlichen Sozialverhalten sind.
Wie viele Tiere haben Sie denn da gerade?
Jetzt mit den Fohlen und so weiter. Ich würde mal sagen, also in Richtung 30 geht es schon.
Boah, bewirtschaften Sie das alleine?
Jein, also es ist mein Projekt und mein Lebensinhalt, aber habe natürlich viel Hilfe und Unterstützung auch mit dabei.
Wie sieht so ein Arbeitstag bei Ihnen aus? Einen typischen gibt es wahrscheinlich gar nicht, weil immer wieder Unvorhergesehenes passiert, könnte ich mir vorstellen.
Genau, also es ist immer schön, einen Plan zu machen am Morgen vom Tag mit einem solchen Hof, gerade jetzt in der Fohlenzeit. Das ist immer spannend, dann zu schauen, wie viel man von dem Plan am Abend geschafft hat.
Also wie geht der Spruch, Pläne sind dazu da, sie über den Haufen zu schmeißen, oder?
Genau, also Improvisation ist super wichtig. Natürlich hat man ein Grundkonzept, aber es können einfach viele unerwartete Dinge passieren.
Was zuletzt?
Jetzt am Wochenende sind zwei Fohlen relativ früh und ungeplant auf die Welt gekommen. Und also wir wussten, dass sie kommen, aber dreht sich erstmal alles um die Kleinen, bis die gut versorgt sind.
Brauchen die Tiere da Unterstützung, wenn sie sagen, ja, das ist im Grunde von einer wilden Rasse aus Südamerika, so habe ich es jetzt aufgefasst, da würde ich denken, ach, die machen das doch schon alleine.
Ja, also zu 99% machen die das auch alleine. Aber gerade wenn man auch eine sehr enge Bindung oder Bezug zu seinen Tieren hat, möchte man dann schon sicher gehen, dass auch alles in Ordnung ist. Dass sie dann eben trinken und stehen und die ersten Schritte machen und einfach alles gut überstanden ist. Also da bin ich sehr engmaschig dabei, die ersten Stunden dann.
Und das ist wahrscheinlich genauso ein Abenteuer, als wenn ein Kind auf die Welt kommt, ne?
Also es ist sehr emotional, natürlich, vor allem wenn man direkt bei der Geburt dabei sein kann. Was ich tatsächlich einmal hatte auf meinem Hof, da hatte ich Kinder von einer Einrichtung da, Jugendliche, die wirklich, also die zur Therapie da waren. Wir haben dann auch immer so ein gemeinsames Essen und im Reiterstübchen und es war schlechtes Wetter und ich hatte eine hochtragende Stute in der Halle. Und tatsächlich hat diese Stute dann vor den Therapiekindern, ihr Fohlen hat sich in die Halle hingelegt und dieses Fohlen zur Welt gebracht. Und in diesem Moment fällt einem natürlich alles ein. Man hat die Therapeutenverantwortung und die Fohlengeburt. Aber es war alles toll. Also es war eine Bilderbuchgeburt und natürlich ein wahnsinnig tolles Erlebnis, auch für die Kids dann am Hof. Die haben Jahre später noch davon erzählt.
Ich denke auch, das ist was man nie vergisst, ne?
Genau.
Sie haben einen spannenden Lebensweg. Von der Juristin in der Unternehmensberatung ging es bei Ihnen zum Leben mit Pferden und der tiergestützten Therapie. Das ist für Außenstehende jetzt vielleicht erstmal nicht unbedingt schlüssig, für Sie aber schon. Wo ist der rote Faden?
Ja, am Anfang sieht es sehr ungewöhnlich aus und am Ende wird es dann ganz, ganz stimmig, auch wenn man das erst hinterher später vielleicht realisiert, wo man die ganze Zeit unterwegs war. Also tatsächlich war in der Juristerei das Europarecht mein Liebling. Bin dann in der Beratung gelandet, in Vertragsverhandlungen, in der Kommunikation, weil das irgendwie so mein Steckenpferd war oder ich das am besten konnte oder es mich fasziniert hat. Dann eben über die Pferde hatte ich immer schon ein Fable oder für die Schwierigen in Anführungszeichen, also die getreten, gebissen, geschlagen haben. Also die ein roter Faden sind mit Sicherheit die Pferde und einfach die Kommunikation in Situationen, die vielleicht nicht so ganz einfach aussehen auf den ersten Blick.
Das scheint ja schon für Sie so ein besonderes Fable zu sein, wie Sie sagen. Was begeistert Sie an der Arbeit mit Situationen, mit Tieren, mit Menschen, wo die Kommunikation erstmal nicht so einfach ist?
Ja, es ist irgendwie so die Wahrnehmung zu sehen, da läuft irgendwas schief, da passt irgendwas nicht. Und vielleicht die sensible oder nonverbale Wahrnehmung, ich sehe, was da schief läuft. Schau mal, da könnten wir es vielleicht richten oder die Kommunikation klarer gestalten. Also das ist sowas, was mich tatsächlich fasziniert oder mir Spaß macht oder mich da auch magisch anzieht.
Bestimmt nicht einfach. Gab es Situationen, wo Sie selbst an eigene Grenzen gestoßen sind?
Ja, natürlich. Also das ist, wenn man als Coach oder Therapeut arbeitet, kommt man natürlich oft an die eigenen persönlichen Grenzen oder muss sich auch mit eigenen Themen beschäftigen, einfach um ein guter Coach oder Therapeut sein zu können. Also das ist nicht immer rosa-rot, ne? Auf gar keinen Fall.
Haben Sie ein Beispiel, was Sie nennen könnten, wo Sie das erlebt haben?
Ach, da gibt es wahrscheinlich relativ viele. Ne? Also das letzte war tatsächlich ein Unfall, den ich hatte mit größeren Rückenproblemen und auch Schäden an der Wirbelsäule, wo ich nicht so ganz genau wusste, wie es denn jetzt weitergehen soll, wenn man dann so einen Hof hat und Pferde und nicht mobil ist und sich kaum noch bewegen kann.
Bricht erstmal eine Welt zusammen, oder?
Genau. Also ist man dann wirklich erstmal zerstört und ja, aber versucht dann einfach zu kämpfen und zu schauen, wie geht es weiter, was kann ich für Möglichkeiten finden. Und tatsächlich öffnen sich dann auch wieder Türen, wenn irgendwo eine zugeht und man findet andere Wege, um das dann vielleicht doch umzusetzen, auch wenn der Körper nicht mehr ganz so mitmacht, wie man sich das vorstellt. Und das war so die letzte große, ganz große persönliche Herausforderung.
Sie erzählen das jetzt ganz locker mit strahlenden Augen.
Ja.
Ich könnte mir nur vorstellen, in der Situation, wenn gerade alles zusammenbricht und Sie nicht wussten, kann ich meinen Hof weitermachen? Wer versorgt die Tiere? Wie wird es mir gehen? Da stellen sich doch 1000 Fragen.
Ja.
Wie haben Sie sich da sortiert gekriegt?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was mich, und da sind wir eigentlich auch wieder bei dem roten Faden, immer wahnsinnig geerdet hat, waren dann meine Pferde. Oder einfach auch die Verantwortung oder die Bindung oder wenn es eben stressig ist und man kümmert sich und die Pferde sind dann gefüttert. Also so ein ganz entspannter Moment ist, wenn alles fertig ist und die Pferde sind am Heufressen. Also es klingt jetzt vielleicht kitschig, aber ja, das sind so ganz persönliche Momente, die einem dann einfach wieder Kraft geben oder eben auch so eine Fohlengeburt oder diese positiven Dinge. Also die passieren ja dann auch wenn man gerade nicht so genau weiß, wie die nächste Woche weitergehen soll.
Wir sprechen über die tiergestützte Therapie. Vielleicht können Sie uns mehr darüber verraten, was die Tiere mit den Menschen machen in dieser Therapie und welchen Effekt es hat. Also was wir uns darunter vorstellen können und Ihre Aufgabe natürlich auch.
Ja, das ist ein wahnsinnig spannendes und faszinierendes Thema meiner Meinung nach. Also wir hatten es am Anfang schon, das Tier ist der Türöffner, der Schlüssel in diesem Konzept, um einfach einen anderen Zugang zu dem Gegenüber zu finden. Also letztendlich, das Tier macht keine Therapie, sondern es ist immer der Therapeut oder der Coach, der die Verantwortung hat. Was aber das ganz, ganz Spannende dabei ist, und da muss man ganz kleines bisschen vielleicht in die Wissenschaft gehen, warum das so spannend ist. Also wir Menschen und Tiere haben ja einen Großteil des Gehirns gemeinsam und auch die gesamte nonverbale Kommunikation. Das heißt, wenn jetzt ein Mensch ein Verhaltensproblem, sage ich jetzt mal ganz allgemein, hat oder mit gewissen Dingen nicht mehr klarkommt, dann hat er bestimmte Verhaltensmuster gelernt. Also die sind in seinem Gehirn neurobiologisch verankert. Das sind dann oft Muster, die Bindung, die Stress, Beziehungen mit anderen Menschen und so weiter betreffen. Und in einer, sage ich mal, herkömmlichen, nicht tiergestützten Therapie hat man das Problem als Therapeut, in Anführungszeichen, dass sobald man in diese therapeutische Beziehung geht, man genau in diese Muster, Verhaltensmuster, die neuronal angelegt sind, reinkommt.
Ja.
Also es ist wahnsinnig schwierig, anspruchsvoll, mit zum Beispiel einem hochtraumatisierten Jugendlichen zu arbeiten, der vielleicht von Vertrauenspersonen traumatisiert worden ist. Man geht in diese Therapeutenbeziehung rein und triggert diesen Klienten dann genau auf dieser Ebene.
Ja, damit sowas nicht möglichst nochmals passiert, weil jemand das ja schon mal erlebt hat. Und dennoch gilt es, ich glaube, es heißt oft dann, Bilder zu überschreiben, etwas Neues zu finden. Und wie kann dann dieses Tier in so einem Moment helfen?
Das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, und das ist der furchtbar spannende Teil, dass Bindung zwischen Tieren und Menschen möglich ist. Also jeder, der ein Haustier hat und so weiter, wird das bestätigen können. Also wissenschaftlich ist Bindung zwischen Menschen und Tieren möglich, aber ganz, ganz spannenderweise kommen die Tiere nicht in diese möglicherweise negativen Bindungsmuster wie ein Therapeut. Also sie betreten diese Autobahn im Gehirn, aber auf eine andere Art und Weise. Und das ist das, was mich so fasziniert an der tiergestützten Arbeit. Also ist das, da ich eine sehr enge Bindung zu meinen Pferden auch habe, baut quasi der Klient eine Bindung erstmal zu dem Tier auf. Also die frei von den ganzen negativen Erfahrungen, Traumata und so weiter ist, moderiert, begleitet natürlich. Aber dieser Bindungsprozess findet zwischen dem Klient und dem Tier statt.
Könnte man sagen, das ist der geschützte Rahmen.
Genau, ein geschützter Raum und legt dann eine neue Autobahn im Gehirn an. Also neurobiologisch lernen, die es vorher einfach nicht gab.
Ja.
Und dann über diese Türöffner, ist wieder dieses Wort vom Anfang, hat man die Chance als Therapeut oder Coach tatsächlich wirklich in diese neu angelegte positive Autobahn reinzukommen und ganz neue Verhaltensmuster zu lernen. Und das ist toll.
Jessica Reinstädtler, Sie arbeiten mit Pferden in der Therapie. Wir haben jetzt gerade einiges schon erfahren können. Die wissenschaftliche Seite. Wie sieht das in der Praxis aus, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, Klientin und Klient? Können Sie uns da mal mitnehmen?
Ja, natürlich. Also es gibt dann den sogenannten Erstkontakt. Der ergibt sich dann ein bisschen aus dem Vorgespräch mit dem Kunden, Klienten, Patienten, weiß man ja schon so ungefähr, in welche Richtung es gehen kann, ob es jetzt jemand sehr schüchternes, zurückgezogenes ist oder vielleicht jemand sehr laut, aggressiv. Also für mich ist dann wichtig die freie Begegnung mit den Pferden. Also das Konzept auch freie Arbeit mit der Pferdeherde, wenn es irgendwie möglich ist, also am liebsten auf der Koppel. Die Begegnung mit einem oder mehreren Pferden, also die Kontaktaufnahme, das Gegenüber wahrnehmen, eben in diesen Erstkontakt gehen. Ja, dann sehen, wie geht der Klient damit um, wie gehen die Pferde damit um. Das ist natürlich furchtbar spannend, weil es jedes Mal ein riesengroßes Überraschungsei ist. Also man hat dann natürlich Ideen als Therapeut, aber manchmal haben dann eben die Klienten und Pferde andere, also nicht, dass es nicht im geschützten Rahmen, aber es entwickelt sich dann einfach eine Dynamik. Und
können Sie es mal beschreiben an einem Beispiel, also wenn jemand reingeht, was da passiert?
Also normalerweise kommen die Pferde dann und ich sage immer, sagen Hallo. Ja, manchmal eines, manchmal mehrere. Also besteht tatsächlich, dass die Pferde dann mit der Nase kommen. Also sie haben ja keine Hände, vielleicht durch ein leichtes Beschnuppern. Dann möchten die meisten natürlich die Pferde streicheln. Also einfach ein Berühren, eine ja, gegenseitige Kontaktaufnahme.
Wie sieht dann die Therapie aus?
Hängt natürlich ganz, ganz stark von dem Klienten und von der Zielsetzung ab. Also vielleicht ein Beispiel zu geben, eine Klientin, die sehr, sehr wenig Selbstbewusstsein hatte, also hochgradig depressiv war, nur im dunklen Zimmer saß, überhaupt nicht mehr vor die Tür gehen wollte, eben dann zuerst übers Gespräch, aber dann mit dem Motivator kommen, wir gehen zu den Pferden, einfach sie mal aus dieser Schale rauszulocken. Also das war der erste Ansatz zum Beispiel im Therapiekonzept. Ging dann auch eben und dann eben über das Pflegen, Versorgen von den Pferden, Spaziergänge, Aufbau von Selbstbewusstsein und über dieses Pferd oder den Umgang mit den Pferden konnte sie dann in eine Gruppe in der tiergestützten Therapie integriert werden, kam dann über dieses Medium auch in den Kontakt mit anderen Jugendlichen. Das ist so ein möglicher Therapieweg, aber es gibt endlos viele.
Das ist ganz interessant, weil Sie gerade die Depression rausgegriffen haben. Da gibt es ja erschreckende Zahlen, dass der Anteil der Depressiven enorm zugenommen hat.
Ja.
Ist denn diese Art von Therapie immer sinnvoll bei Depressiven? Ich könnte mir auch vorstellen, da gibt es Menschen, die sagen, nee, vor Pferden habe ich Angst, zu viel Respekt, lasse ich lieber die Finger weg.
Ja, also es ist jetzt kein Allheilmittel für alles. Man muss immer gucken, passt es zu dem Klienten? Also es gibt ja auch verschiedene Ansätze. Also wo meiner Ansicht nach die tiergestützte Therapie oder Coaching extrem indiziert ist, ist bei allen, die das Bindungsverhalten betreffen, bindungsrelevanten Geschichten. Also das kann sich einmal in, also Depression ist nicht gleich Depression, ne? Oder ja. Dinge, die, das würde jetzt zu weit ausufern, ne? Aber das, man muss sich den Klienten immer sehr genau angucken. Und wenn jemand jetzt panische Angst vor Pferden hat, also diese Bindungsgeschichten können sich auch in sehr aggressivem Verhalten, also ich habe auch sehr viele aggressive Jugendliche gehabt, die eben in dem Bereich Probleme haben. Ja, es ist ganz schwer pauschal zu sagen und es muss immer individuell maßgeschneidert auf den Klienten sein.
Ihre Arbeit in der Pferdetherapie mit verhaltensauffälligen Kindern, da waren wir eben stehen geblieben. Sie haben jetzt gesagt, Sie haben zum Teil mit aggressiven Jugendlichen zu tun. Haben Sie da manchmal Angst um Ihre Pferde?
Hatte ich am Anfang tatsächlich ganz fürchterlich. Also als ich darauf angesprochen wurde, das erste Mal, möchten wir nicht mal was mit deinen Pferden machen. Ich dachte nur, oh Gott, wenn die meine Pferde schlagen oder irgendwie sowas. Hat sich dann aber tatsächlich als relativ, also ich habe in der ganzen Zeit nicht einmal einen Übergriff auf ein Pferd erlebt. Also einfach, wir hatten es ja vorher schon ein bisschen von diesen Bindungsmustern und negativen Bindungsmustern. Also ich sage jetzt mal Jugendliche, die doch dann sehr aufbrausend sein können und auch gewaltbereit sein können. Als Therapeut ist man dann natürlich die Böse, vor allem wenn man ihnen als erstes mal das Handy wegnimmt für die Dauer der Therapieeinheit und bekommt dann so alles an den Kopf geschmissen. Aber sobald es um die Pferde geht, ja, die werden anders wahrgenommen. Und was ich manchmal auch ganz gerne mache, wenn ich jetzt weiß, ich habe einen, wie sage ich das, jugendlichen Klienten, der doch sehr von sich überzeugt ist und das alle, dann gehe ich mit dem auf die Koppel und habe dann eine Herde, eine Gruppe von 6, 7 Pferden und rufe die dann. Und dann kommen die im gestreckten Galopp an und bremsen direkt kurz vor uns. Das ist dann meistens ein Moment, um einmal kurz durchzuschnaufen. Und da es hängt auch wieder von dem Klienten ab.
Und trotzdem, die Pferde machen ja nicht die ganze Arbeit für Sie. Also Sie sind ja auch gefordert. Sie haben eine Fachausbildung dazu gemacht. Wie sieht dann die Arbeit im Detail aus? Die Pferde sind das Medium. Ja. Wie arbeiten Sie dann mit verhaltensauffälligen Jugendlichen?
Genau, also das ist ganz wichtig herauszustellen, das Pferd alleine macht keine Therapie, sondern oder kein Coaching. Es ist immer der Begleitende, der die Verantwortung hat. In dieser Begegnung mit den Pferden wird der Klient auf nonverbaler Ebene angesprochen und hilft mir dann natürlich, also baut einmal diese Bindung zu dem Pferd auf und hilft mir auch, den Klienten nochmal anders wahrzunehmen.
Sie scannen nochmal ganz anders wahrscheinlich.
Ja, also die Pferde sind quasi so das zweite Auge, weil Dinge, die ich vielleicht nicht wahrnehmen kann, nonverbal, weil Pferde einfach als Fluchttiere emotionale Resonanz viel, viel sensibler sind als wir. Bei den, wie sagt man, wirklich schwierigen Klienten, man manche Dinge auch einfach nicht wahrnehmen kann, wo die Pferde dann mein Medium sind, um den Klienten noch besser lesen, verstehen und ihm dann auch entsprechend helfen zu können.
Haben Sie da wieder ein konkretes Beispiel für uns?
Also was wirklich sehr drastisches Beispiel ist, was mittlerweile auch wissenschaftlich belegt ist, habe ich so auch live erlebt. Wenn man mit traumatisierten Jugendlichen arbeitet, wenn die, man nennt das, getriggert werden von ihren negativen Erfahrungen, das Gehirn in einen anderen Status wechselt, also die dann dissoziieren und ihr Trauma wiedererleben. Also das ist ein sehr physischer Vorgang und den können die Pferde tatsächlich wahrnehmen, bevor er passiert. Also es ist ganz einfach durch eine Unruhe, also der Klient steht eigentlich noch da und die Welt scheint noch in Ordnung zu sein und die Herde fängt dann plötzlich an, sich anders zu gruppieren, zu reagieren. Das Leittier guckt mich an und mit den Ohren, das wusste ich beim ersten Mal natürlich auch nicht, als ich angefangen habe, aber habe dann gelernt wahrzunehmen, was mir dann eine wertvolle Zeit gibt, um zum Beispiel den Klienten dann davor noch abzufangen. Und wenn der Klient zu den Pferden positiv gebondet, verbunden ist, kann das ein Schutzmechanismus sein.
Als Pferdeflüsterer bezeichnet man ja Menschen, die besonders gut mit Pferden umgehen können und dazu spezielle Methoden der Kommunikation verwenden. Sind Sie eine Pferdeflüsterin? Würden Sie sich so bezeichnen?
Ja, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, selber bezeichnet man sich da gar nicht so als Pferdeflüsterer. Ich glaube, der Begriff kommt einfach aus einer sensiblen Wahrnehmung oder vielleicht einer anderen Wahrnehmung. Manche hören es nicht, wenn die Pferde schreien. Und ich glaube, ein sehr berühmter Trainer hat das gesagt. Manche nehmen es wahr, wenn die Pferde ihnen etwas sagen. Und andere hören es, wenn die Pferde flüstern oder seufzen. Also man versucht einfach, so sensibel wie möglich die Tiere oder auch sein Gegenüber wahrzunehmen.
Sie waren in jungen Jahren Dressurreiterin. Was haben Sie denn da bei den Pferden wahrgenommen? Das muss da ja schon angefangen haben, oder?
Ja, also bei mir war von Kind an eigentlich immer so dieser Zug zum Pferd. Aber das Wichtige mir war eigentlich immer dieses Streicheln und Kuscheln und mein Freund. Und irgendwie bin ich dann beim Dressurreiten gelandet. Aber tatsächlich war mir die Beziehung zum Pferd immer das Allerwichtigste.
Wobei bei Dressur haben wir ja viel harte Bilder eher im Kopf. Also das ist ja sehr diszipliniert. Da ist nichts mit Kuscheln und mit Bindung, genau. Denkt man erstmal. Das ist das Gegenteil davon.
Nein, also es ist so für mich das ist meine persönliche Wahrnehmung. Also das Dressurreiten war dann natürlich sehr formell, ne? Und wir haben da auch nicht mit unseren Dressurpferden auf der Koppel gekuschelt, sonstige Dinge. Das kam dann erst später, aber es war so mein Einstieg zu den Pferden.
Was ist Ihnen denn dort an den Pferden aufgefallen? Sie haben mal gesagt, Sie hatten dann die Pferde, die schwierig waren.
Ja, es war eigentlich immer so, wenn ein Pferd dann schwierig wurde, dass mich das besonders interessiert hat, weil ich habe es dann später erst hinterher in Ausbildungen und Supervisionen verstanden, die Wahrnehmung hatte ganz deutlich, wenn ein Pferd getreten oder gebissen oder geschlagen hat, der hat Angst. Also war für mich von Grund auf immer die Wahrnehmung, dieses Pferd hat Angst. Nicht, dass es gefährlich, sondern tatsächlich diesen Reflex zu haben, oh Gott, ich gehe jetzt dahin und du Armer, du hast so viel Angst. Das war schon immer meine Sichtweise, der Zugang, extrem bindungstheoretisch, wie ich später gelernt habe, ne, in vielen Fortbildungen, aber das war schon als Kind so.
Trotzdem mussten Sie ja erstmal die eigene Angst überwinden, wenn dann Pferd austritt. Es ist ja nicht ganz ungefährlich, also dann trotzdem hinzugehen. Hat Ihnen das nichts ausgemacht?
War tatsächlich nie der, also ich bin oft genug runtergefallen, getreten, gebissen worden und so weiter. Also das ist, aber es war tatsächlich nie der vordergründige Gedanke. Klar, also man versucht sich zu schützen, aber ich glaube, ich habe ganz, ganz selten Angst vor einem Pferd in meinem Leben gehabt.
Und dieser Weg dann zu sagen, von der Unternehmensberatung in der Kommunikation zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, mache nochmal eine komplett neue Ausbildung, auch das kostet ja erstmal Mut und Überwindung. Was war das für ein Moment?
Das war ein absolut unheimlicher Moment. Also wenn man dann so merkt irgendwann, okay, das ist jetzt so und irgendwie ist es nicht richtig und ich möchte was ändern in meinem Leben. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wo die Reise hingeht, aber ja, irgendwie muss es mit Pferden gehen und in diese Richtung gehen und es hat sich nicht richtig angefühlt. Also es ist schon ein Sprung ins kalte Wasser.
Wie ging der dann vonstatten?
Ja, der ging erstmal mit einfach mit einer Pause von 2-3 Monaten vonstatten, weil ich gedacht habe, ich muss irgendwie mich ein bisschen sortieren und bin dann tatsächlich in der Zeit über die Pferde mit einer Mitarbeiterin einer sehr großen Behinderteneinrichtung ins Gespräch gekommen. Und dann kam dieser Satz, wir könnten doch mal was mit deinen Pferden machen. Also die wohl gemerkt hat, wie ich mit den Pferden arbeite und so weiter. Und ich dann dachte, naja, klingt spannend, ne, mit diesen Jugendlichen. Wir können es ja mal ausprobieren. Und das war dann tatsächlich der Anstoß, weil mich das so fasziniert hat, die Arbeit mit den Jugendlichen und den Pferden, um dann nochmal ein Studium dafür anzufangen.
Osteopathie, das ist was, was viele Mediziner kritisch sehen, da evidenzbasierte Studien, die den Nutzen belegen, fehlen. Dennoch, Osteopathie gibt es nicht nur für den Menschen, gibt es auch für Tiere. Jessica Reinstädtler, Sie behandeln Pferde. Was macht Sie denn so sicher, dass es den Pferden hilft?
Also ich habe es tatsächlich bei meinem Unfall am eigenen Leib erlebt, also was Osteopathie oder einfach auch die Arbeit in dem Zusammenhang mit Physiotherapie und Muskeln alles bewirken kann, wenn man sich nicht mehr so wirklich bewegen kann.
Also Sie hatten Probleme an der Wirbelsäule, haben genau. Sie eben geschildert. Was war das genau?
Das waren zwei Wirbel, die durch einen Sturz schwer verletzt waren. Und hatte als Kind auch schon eine Skoliose und dann kam so alles zusammen und dann war die Mobilität nicht mehr schmerzfrei gegeben.
Und dann haben Sie gesagt, was mir hilft, hilft den Pferden genauso.
Das war tatsächlich ein Grund und ich habe es tatsächlich mit der Osteopathie schon vorher angefangen, da ich einfach im Bereich als Pferdetrainer immer wieder an Grenzen kam, was im Training über Training zu lösen ist. Probleme in Anführungszeichen mit Pferden, sei es jetzt körperlich oder mental. Und hatte da schon die Erfahrung, dass die Pferdeosteopathie oder auch Physiotherapie, also ich bin jetzt Osteopath, einfach ein wichtiger Baustein ist, einmal für die körperliche und auch mentale Fitness.
Jetzt gehen Osteopathen nur mit den Händen vor.
Ja.
Lässt sich damit wirklich eine Diagnose stellen?
Ich wollte jetzt sagen, auf jeden Fall. Also es lässt sich natürlich keine, sage ich jetzt, Ultraschall- oder Röntgendiagnose stellen. Aber, und da sind wir eigentlich beim Thema, da sind wir bei der Bindung, da sind wir beim Berühren. Also in dem Moment, wo wir Kontakt aufnehmen und unsere Hände sind ein ganz, ganz wichtiges Sinnesorgan. Durch den Kontakt wird wieder das Bindungshormon Oxytocin ausgeschüttet. Also es entsteht ein stressreduzierender, heilender Kontakt. Also wir sprechen jetzt nicht über heilende Hände, aber wissenschaftlich ist es tatsächlich so, also dass eine positive Berührung einen positiven Effekt hat. Und man kann natürlich mit seinen Fingerspitzen Muskeln wahrnehmen, muskuläre Strukturen wahrnehmen, Faszien wahrnehmen und kann finden, wo da unter Umständen Probleme sitzen oder wenn man ein Bein bewegt, wo eine Bewegungseinschränkung, man kann damit Dinge finden, nicht abschließend, aber Teilbereiche mit Sicherheit.
Sie haben Pläne, ins Ausland zu gehen mit Ihrer Pferdezucht. Wie weit sind die?
Oh, das ist ein großer Traum, weil ich schon einige sehr, sehr schöne Höfe in Frankreich gesehen habe, wo es tatsächlich verglichen mit Deutschland viel mehr zusammenhängende Flächen, Wiesen auch bezahlbar gibt, um das einfach noch ein bisschen mehr leben und verwirklichen zu können und die Pferde entsprechend halten zu können und vielleicht auch so eine Art, ja, ganzheitlich so ein Retreat dann zu haben, wo die Leute auch hinkommen können, das vielleicht mit einer Auszeit zu verbinden, das ist ja eine spannende Perspektive.
Dann alles Gute für diesen Traum. Viele haben Sie sich, glaube ich, schon verwirklicht. Und herzlichen Dank für den Besuch in SWR 1 Leute, Jessica Reinstädtler.
Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und meine Geschichte erzählt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.